Es gibt viele tolle Verbraucherschützer da draußen, aber viele glauben auch an den Homo economicus, also an die Person, die glaubt, alle handeln rein rational. Das ist Quatsch. Mindestens mal, wenn nicht sogar noch wichtiger, sind neben Kosten die emotionalen Kosten. Also wie fühle ich mich? Wie viel Verlust kann ich ertragen, damit ich mal mit Gewinnen belohnt werde? Und darum geht's, Emotionen mit einzubeziehen.
Wie fühlt es sich an, wenn dein ETF plötzlich 20% im Minus ist? Genau darüber sprechen wir heute. Denn ein ETF ist nicht nur ein Produkt, er ist immer auch eine Entscheidung über Risiko. Und so wird auch diese HIM-Folge, wie viele andere HIM-Folgen zeigen, Geld ist ja ein Spiegel. Denn Geld zeigt dir nicht nur, wie der Markt funktioniert, sondern wie du tickst. Ingo, warum? Was würdest du sagen? Warum sagt es so viel über uns aus, wie wir damit umgehen, wenn ja unser ETF, für den wir uns entschieden haben, gar nicht so gut läuft, wie wir gehofft haben?
Weil häufig an dem Geld noch andere Dinge haften und nicht nur die rein rationale Entscheidung, etwas geht jetzt runter oder etwas geht hoch. Mhm. Was meine ich damit? Ich hatte vorhin noch beim Kaffee ein Gespräch dazu, ging es darum, Geld anzulegen, knapp 1 Million tatsächlich, und das Geld kam aus einer Erbschaft. Und die Erinnerungen an den verstorbenen Vater waren noch sehr stark, das Erbe kam von ihm. Und die Frage ist jetzt, wenn dieses Geld angelegt wird, das Geld vom Vater, wenn das Depot jetzt runtergeht, was geht dann runter? Obviously die Zahl, ja, also wenn zum Beispiel so ein ETF fällt und der kann, das schon mal als Spoiler, rein rational gesehen in Krisen, 20, 30, 40, teilweise bis zu 50% mal nach unten gehen, so ein MSCI World, dann ist natürlich die Geldsumme weniger. Aber die Frage ist, was schmerzt eigentlich wirklich dann an der Stelle? Ist es das Geld oder
vielleicht das Vertrauen, die Verbundenheit, die man mit dem Vater hatte? Oder woran hast du gedacht?
Ja, nee, es war tatsächlich so. Also wenn man das Gefühl dann hat, dass das Vertrauen, was in einem gegeben wurde, oder dass ich, ja, andere, die jetzt vielleicht schon mal vorher zugehört haben und jetzt nicht die Folge nochmal anhören und schon im Finanzpsychologischen drin waren. Also wenn diese große Menge Geld, diese große Menge ich auf einmal runtergeht, ist dann die Erinnerung an meinen Vater weniger. Die Verbundenheit, die ich zu ihm gespürt habe, die Verantwortung, die ich mitbekommen habe, werde ich ja nicht gerecht? Bin ich ein schlechter Sohn? Bin ich eine schlechte Tochter? Und wenn das in einem passiert, also diese Projektionen quasi aktiviert werden, News, wie ja das, was Trump gerade macht, auf einmal eine große Resonanzfläche treffen, dann ist es vielleicht den einen oder anderen jetzt nochmal bildlich geworden, wie Geld und ETFs auch eine ganz andere Dimension von Risiko und Einflussnahme auf einen haben können, als die pure Zahl auf dem Konto und die puren Minus Prozentzahlen oder Euro plus und Minuszahlen.
Das heißt, dieses, ja, vielleicht klassische Denken, wenn man an Risiko denkt, wie viel kann ich verlieren oder wie viel kann ich auch gewinnen, das ist dann nur so eine Seite?
Definitiv. Also es gibt halt eben verschiedene Facetten von Risiko und auch von einer ETF-Anlage. Und deswegen sagen wir auch mal, man sollte sich umfänglich darüber Gedanken machen, je größer die Summen werden. Aber eigentlich, egal wie groß die Summe ist, sollte ich mir von Anfang an darüber Gedanken machen. Denn ich kann auf der einen Seite die mathematische Seite betrachten von Risiko und auf der anderen Seite sollte ich aber auch die psychologische Seite von Risiko betrachten. Und wir unterscheiden da in 5 verschiedenen Merkmalen. Bleiben wir mal auf der mathematischen Seite.
Meine Lieblingsseite, die mathematische. Ja.
genau, und die Anlagedauer. Ja, viele hören 100 minus Alter. Ja, also wenn ich 50 bin, dann kann ich zu 50% risikoreich anlegen. Ja, weil 100 minus 50 gleich 50. Das ist Quatsch. Zumindest, wenn man das auf verschiedenen Ebenen betrachtet, da komme ich jetzt hin. Bei der Anlagedauer, also wenn ich nur wenig Zeit habe, dass das Geld für mich angelegt sein kann, da stimmt das natürlich in gewisser Weise. Ja? Also je kürzer das Geld Zeit hat, für mich zu arbeiten, also angelegt zu sein, desto weniger Risiko sollte ich eingehen. Ja, weil das muss man sich so vorstellen wie so ein Herzstillstand, aber in positiv. Wenn ich kurzfristig Geld anlege, dann kann das sehr super gut laufen. Ich kann in einem Jahr plus 50% machen. Ich kann aber auch in einem Jahr minus 30% machen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit erfolgreich bin, ist relativ, also sehr schwankend. Mhm. Wenn ich das dann aber, ich mache das hier gerade im Video so vor, wenn ich mir das also so vorstelle, ja, wie so ein Seismographen, ja, und es schlägt nach oben, nach unten aus, aber je länger ich investiert bin, desto geringer werden auf einmal die Ausschläge. Und wenn ich auf einmal 10, 15, 20, 30 Jahre anlege, dann komme ich quasi immer am gleichen Punkt raus. Also ich mache immer die gleiche Rendite. Das heißt, je länger
ich... Gibt es eine Faustregel? Wie viele Jahre? Also was ist kurz? Kurz 2 Jahre, 5 Jahre und lang?
Ja, 0 bis 4 Jahre. 0 bis 4 Jahre würde ich das Geld, wenn man es braucht, zum Beispiel als Notgroschen, als Rücklage für eine Weltreise, für Eigenkapital, für die Immobilie. Das sollte nirgendwo anders als auf dem Tagesgeld oder Festgeld Platz finden.
Das konservativ anlegen, aber so ab Jahr 5, sagt man, ich brauche es irgendwie 5, 6, 7 Jahren, da darf man schon ein bisschen, da kann man schon
ETF. Da kann man eine Mischung machen aus 40% zum Beispiel Aktien-ETFs und 60% kurzlaufenden Anleihen-ETFs. Mhm. Aber da kann man damit anfangen. Ja, und je mehr Zeit man hat, desto risikoreicher kann man werden. Ja, rein mathematisch gesagt. Ich habe also und die Anlage.
Darf ich eine Frage noch dazwischen stellen?
Ja.
Es gab doch diese magische Zahl. Ich habe diese Zahl 12 im Kopf. Stimmt es, dass nach 12 Jahren, dass man eigentlich da so ein bisschen auf der sicheren Seite ist? Wenn ich jetzt 12 Jahre meine ETFs liegen lasse, dann wird schon quasi alles gut werden?
Ja, zumindest kann man nicht im Minus rauskommen. Ja, also der Worst-Case-Zeitraum war mal von August 2000 bis August 2012, wo man mit dem MSCI World keine Gewinne gemacht hätte, danach dann aber schon. Mhm. Das heißt, 12 Jahre sollte ich mindestens mitbringen, wenn ich so viel Risiko eingehe. Mhm. Weil wenn ich nur 12 Jahre mitbringe, dann komme ich bei null raus. Das hilft mir natürlich auch nicht weiter. Das heißt, ich brauche
statistisch meinst du jetzt, oder? Also das ist jetzt nicht für jede 12 Jahre, sondern statistisch gesehen ist das so.
Genau, es gab halt die Internetblase 2000, dann die Finanzkrise 2007, wo quasi zwei Krisen schnell aufeinander gefolgt sind, wodurch es sich nur ganz kurz erholt hat, aber dann sofort wieder runterging. Das heißt, ich habe eigentlich 12 Jahre lang, wenn ich im August 2000 investiert hätte, hätte ich 12 Jahre lang keine Gewinne gemacht. Ja, also das muss ich so mindestens mal mitbringen. Aber das wäre Anlagedauer. Ja, wenn ich also 100% Risiko eingehe, das definieren wir immer als Aktien-ETFs, dann muss ich 12 Jahre Anlagedauer mitbringen. Wenn ich weniger Risiko eingehe, dann kommen auch kürzere Anlagedauern in Frage. Und das muss natürlich matchen mit, wann brauche ich das Geld? Also wenn ich 55 bin und in 10 Jahren schon Geld brauche, dann kann ich nicht alles so risikoreich anlegen. Das heißt, meine Anlagedauer begrenzt sich auf natürliche Art und Weise, zumindest für einen gewissen Teil meines Geldes. Mhm. Wenn man jetzt so alt ist wie wir, Lena, und sagt, wir wollen für die Altersvorsorge sparen, okay, dann haben wir noch 30 Jahre Zeit.
Also wenn ich an die Altersvorsorge-Folgen denke, vor allem mit Marciano, dann denke ich immer so, ach, wenn einem der Job Spaß macht, dann arbeitet man einfach bis man umfällt. Ja. Aber das ist eine andere Thematik. Darüber sprechen wir heute nicht.
Ich wollte
nicht
zeigen, dass wir noch so jung sind.
Aber wir sind sehr jung, ja.
Sehr jung. Nein, aber wenn man noch einen langen Anlagezeitraum hat, also alles über 20 Jahre, ja, dann wäre jetzt die Anlagedauer nicht zwangsläufig der begrenzende Faktor. Mhm. Jetzt kommt ein anderer Punkt hinzu, auch mathematisch die sogenannte Risikokapazität. Das heißt, wie viel Geld brauche ich quasi als Risikopuffer, ja, also im Hintergrund, so als Sicherheitskissen mit Geld gefüllt, damit ich Risiko eingehen kann. Ja, also was brauche ich als Notgroschen, was brauche ich als Rücklage für Emmy für die Ausbildung zum Beispiel, was brauche ich schon für ein Haus, was ich mir in 4 Jahren kaufen will als Eigenkapital? Da ist jeder unterschiedlich. Ja? Manche sagen, ich brauche da mehr Puffer. Manche sagen, ich brauche da weniger Puffer. Aber die Risikokapazität soll mit berücksichtigt werden. Weil wenn man das nicht richtig beachtet und nicht genügend quasi als Puffer hat und aus Versehen zu viel Risiko eingeht, dann kann es schnell dazu führen, dass man sich in Phasen, wo es vielleicht privat, ja, sich Situationen verändern, wo man auf einmal auf mehr Geld zurückgreifen muss. Und gleichzeitig geht vielleicht der Markt auch runter, also mein ETF, dass ich mich dann auf einmal unwohl fühle.
Total spannend. Also ich kann mir das total gut vorstellen. Also dass man, sagen wir, man ist generell ein sehr risikobereiter Mensch und denkt, ach komm, dann kann ich doch irgendwie jetzt mein ganzes Gespartes in ETFs packen. Mhm. Ne? Das könnte ja passieren, aber da sagst du, nein, lass uns auf die Zahlen schauen, auf die Risikokapazität und wirklich schauen, was brauche ich in der nächsten Zeit, was möchte ich als Notgroschen haben, etc. Ne? Also das ist genau. Ein bisschen, dass man da jetzt nicht nur irgendwie quasi nicht nur psychologisch dran geht und sagt, ja, ich bin doch voll mutig.
Ja, ja, genau. Genau. Da kommen wir gleich noch hin. Ja, wie man das im Kontext sehen kann. Dann gibt es noch eine, also wir hatten als mathematische Merkmale Anlagedauer, die Risikokapazität und dann gibt es den Risikobedarf. Also, wie viel Risiko will ich und muss ich dann eingehen, damit ich mein Ziel erreiche?
Mhm. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie nachher eine Million haben will, dann kann ich jetzt nicht nur auf dem Tagesgeldkonto das Geld parken, sondern ich muss.
Ja,
schon
genau. Also kommt drauf an, wie viel Geld du hast. Wenn du natürlich schon 950.000 hast, ja, dann kommst du dahin. Aber es kommt häufig vor in der Altersvorsorge, dass man sagt, hey, ich müsste eine Million haben, um im Alter gut leben zu können. Ich kann aber nur 300 Euro im Monat sparen. Mit 5% Rendite erreiche ich dann dieses Ziel nicht. Also muss ich 7-8% Rendite machen. Ja, oder auch andersherum. Ich habe dieses Tagesgeldkonto mit 950.000 und will in 20 Jahren bei 1 Million sein. Naja, dann muss ich nicht viel Risiko eingehen, weil ich komme da relativ einfach hin. Mhm. Ja, das ist also Risikobedarf. Das sind alles Komponenten, die kann ich mathematisch ermitteln. Also, wie lang ist meine Anlagedauer? Wie viel Rendite brauche ich, um mein Ziel zu erreichen? Und auch rational gesehen, wie viel Puffer brauche ich? Da fragt man natürlich kurz nach, womit fühlst du dich wohl? Ja, aber das kann ich dann ermitteln. So, also eher mathematische Merkmale. Dann kommen wir auf die psychologische Seite, nämlich die Risikowahrnehmung. Mhm. Das heißt, wie nehme ich aktuell in meinem privaten Leben, weltwirtschaftlich, geopolitisch, wie auch immer, wie nehme ich Risiko wahr? Ja, und um mal die Facetten aufzuzeigen. Nehmen wir mal Corona. Ich bin Student, habe gerade einen frischen Job, habe viel Geld übrig und investiere schon seit 5 Jahren in ETFs von 2015 bis Ende 2019. Und dann frage ich dich, okay, wie siehst du denn jetzt Risiko? Wie nimmst du Risiko gerade wahr? Ich habe 100% plus gemacht mit meinem Depot, alles sieht super aus, ich habe einen neuen Job, ich verdiene gut. Wie können wir noch mehr machen? Frage ich die gleiche Person. Und die hat gerade ein Haus finanziert, hat einen Kredit, Nachwuchs bekommen. Und ich frage sie nicht im Dezember 2019, sondern im April 2020, ja, wo alles im Lockdown war. Wie nimmst du denn jetzt gerade Risiko wahr? Kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, dass diese Person wahrscheinlich Risiko stärker wahrnehmen würde. Was ist also die Entscheidung, die sie trifft? Ich will vielleicht gerade nicht so viel Risiko eingehen. Ja?
So, das heißt, es verändern sich nicht so drei Dinge, muss man immer im Blick haben. Also die Situation, dann der Markt und wie sich das halt zusammen anfühlt, oder? Das Gefühl.
Ja, genau. Und jetzt machst du schon, was man machen sollte. Man macht so ein kleines Entscheidungsbuffet auf so einem Tisch auf. Ja, also stellen wir mal so 5 Stühle virtuell an den Tisch. Mhm. Und 4 Stühle haben wir jetzt schon. Die Anlagedauer, die Risikokapazität, den Risikobedarf und die Risikowahrnehmung. Jetzt kommt man das Herausfordernde. Diese 4 Stühle, die verändern ihre Position an dem Tisch sehr regelmäßig. Mhm. Ja, habe ich genug Geld von der Kapazität her? Denkt sich diese Position, ja okay, oder der Stuhl, dann können wir mehr Risiko eingehen. Mhm. Ist vielleicht Geld zu dir gekommen und du hast auf einmal mehr, hast du weniger Risikobedarf. Mhm. Ja, Anlagedauer, je nach Alter, was du wirklich hast, kann sich auch verändern. Und die Risikowahrnehmung haben wir ja gerade festgestellt sowieso. So, das heißt, wir haben 4 sehr schwankende Risikomerkmale, die aber wichtig sind, erstmal zu wissen, dass es sie A gibt und B, dass sie an diesem Tisch sitzen. Mhm. Und jetzt gibt es ein 5. Risikomerkmal und da packen wir euch den Test auch mal in die Shownotes. Damit ermittelt man die finanzielle Risikobereitschaft. Die entsteht bei uns allen schon frühkindlich und davor. Das heißt, schon ab dem 6. Monat der Schwangerschaft bildet sich im Mutterbauch quasi in uns über Dopamin und Cortisol zum Beispiel die finanzielle Risikobereitschaft. Und dann geht's weiter über den, was man lernt im Umgang mit Taschengeld, was man lernt über, also von seinen Eltern mitbekommt, bis zum Abschluss des ersten Ausbildungsweges.
Aber das muss doch dann gar nicht nur um Geld gehen, also Taschengeld, sondern auch zum Beispiel, gestern war ich auf dem Spielplatz mit Emmy und habe dann gesehen, wie so eine Mutter die ganze Zeit hinter dem Kind hinterhergelaufen ist, aus Angst, dass es fällt oder dass irgendwas passiert und so. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Es geht doch nicht nur um Geld, weil wenn du sagst, es fängt schon im Mutterbauch an, also wenn es schon in der Schwangerschaft anfängt, dann da kann man ja auch nicht über Geld reden, sozusagen.
Mit Sicherheit.
Vermutlich auch generell, wie geht man im Leben mit bestimmten Risiken um, ne?
Total. Also es gibt ja nicht nur die finanzielle Risikobereitschaft, es gibt auch soziale Risikobereitschaft, körperliche Risikobereitschaft, ja, unternehmerische Risikobereitschaft, da gibt es vielerlei Dinge. Und das Spannende ist, wenn und da sich das so früh prägt, ist das nachweislich ein sehr stabiles Persönlichkeitsmerkmal gegenüber den anderen Vieren, die sehr stark schwanken können.
Und also wie risikobereit ich bin, ist Teil meiner Persönlichkeit.
Ist Teil deiner Identität. Und das verändert sich nicht einfach.
Und das ist meine Frage so ein bisschen. Also ist es so, wie ich generell im Leben bin, bin ich dann auch so finanziell? Oder würdest du sagen, da gibt es wahnsinnige Unterschiede? Also jemand kann total mutig sein und sagen, ich fange irgendwie, keine Ahnung, morgen gehe ich, keine Ahnung, Fallschirm springen. Aber investieren würde ich nie machen. Gibt es das auch?
Bestimmt. Aber wahrscheinlich, also unwahrscheinlicher. Also jemand, der körperlich eine sehr hohe Risikobereitschaft hat, der wird wahrscheinlich nicht stockkonservativ anlegen. Ja, gibt's mit Sicherheit, aber kommt nicht so häufig vor.
Aber dann sollten wir uns die Projektion anschauen, ne? Von Geld. Dann gehen wir wieder ganz in die Finanzpsychologie rein.
Ja, und ich glaube, das ist immer das Spannende, das mal zu verstehen, dass es erstmal so ein Merkmal gibt. Weil wenn ich das kenne und ins Verhältnis setze zu den anderen, kann es mich sehr ruhig schlafen lassen, auch in Phasen, wo es sehr unruhig an den Märkten ist. Und es gibt eine Frage dort in diesem Test, den wir euch auch zur Verfügung stellen, da heißt es, wie man große finanzielle Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hat. Und ich erlebe es immer wieder, dass Leute sagen, naja, habe ich investiert, also ich will jetzt starten mit ETFs, ich habe noch keine große finanzielle Entscheidung getroffen. Und dann kann ich mich an einen Goethe-Institutsleiter erinnern, der immer bei uns in der Beratung war, der mir das sehr bildlich beschrieben hat. Er meinte nämlich, ja, ich kann mich da gut dran erinnern. Meine erste große finanzielle Entscheidung war, ich stand auf dem Jahrmarkt und musste mich entscheiden. Zuckerwatte, Lolli, Karussell oder Spahn mit seinen 2 Pfennig da. Und da war der 3. Daran konnte der sich erinnern und der war 75. Ja, und das sind finanzielle Entscheidungsmuster, die sich in uns prägen. Und die uns, auch wenn wir noch keine Erfahrung mit ETF anlegen oder mit 50 oder mit 100.000 Euro haben oder mit 500 Euro, die uns immer wieder wie so eine Hand führen und Entscheidungen treffen lassen. Und das mit an diesen Tisch zu setzen, wo Anlagedauer schon sitzt, wo Risikokapazität sitzt, wo Risikowahrnehmung sitzt, sowas alles. Das mit dahin zu führen und mitentscheiden zu lassen, das ist der Königsweg, der Königinweg.
Vermutlich gibt es aber auch wieder verschiedene Dimensionen, oder? Im psychologischen Teil. Denn es kann auch sein, dass man sozusagen den Glaubenssatz hat, man muss sparen, also von der Familie. Und dann hat man aber innerlich doch diese Bereitschaft, so ich gehe gerne Risiko ein zum Beispiel. Also dass es manchmal so ein bisschen clasht mit dem, wie man beispielsweise aufgewachsen ist und wie man sich
fühlt. Du meinst, du bist sehr risikoreich, aber ein Glaubenssatz limitiert dich, risikoarm zu sein?
Ja, zum Beispiel.
Kommt mit Sicherheit vor, aber tendenziell wirst du wahrscheinlich eher Glaubenssätze haben, die auch in die risikoreiche Richtung dann gehen, wenn du risikoreicher bist vom Gesamtprofil her. Aber es kann natürlich.
Vielleicht bin ich auch gerade, vielleicht hätte ich einfach sofort persönlich sein müssen. Ich glaube, dass es bei mir so ist. Ich glaube, dass ich eine extreme Sparerin war und sehr konservativ und vorsichtig. Aber dann, je älter ich geworden bin, gemerkt habe, oh, ich bin gar nicht so. Also ich bin viel risikobereiter.
Ja, das ist natürlich durchaus eine Wahrnehmungsgeschichte, wo man sich auch besser kennenlernt. Das ist ganz nebenbei etwas, was wir häufig erleben und was dieser Test auch zeigt, dass Menschen sich risikoaverser einschätzen, als sie tatsächlich sind. Und im Rahmen deiner Findungsphase mit Geld und dem Selbstwert, ja, den man besser erkannt hat über unsere ganzen Folgen, die wir gemacht haben, kann es natürlich auch passieren, dass man auf einmal die Risikobereitschaft hat, die man tatsächlich auch hat, aber sich vorher vom Umfeld und von anderen hat in die Richtung aus Versehen, ja, unbewusst drängen lassen, dass man risikoärmer ist. Hängt natürlich auch immer zusammen damit, mit wem du gerade zusammen bist oder wer in deinem Umfeld ist. Wenn du nur Leute hast,
die Risiko,
ja, aber das erlebe ich häufiger, ne, dass du, ein bestes Beispiel Frauen tatsächlich. Du hast dann ein Overconfidence-Bias von Männern, ne? Denkst du, ja, die machen das schon, haben dann vielleicht sogar auch eine hohe Risikobereitschaft. Und wenn du nur von solchen Leuten umgeben bist, dann denkst du natürlich, du bist risikoärmer unterwegs. Heißt aber nicht, dass du risikoarm bist, sondern nur im Verhältnis zu anderen, vermeintlich, oberflächlich, bist du risikoärmer. Aber vielleicht bist du es gar nicht oder nur ein Ticken. Ja? Und das ist eben sehr spannend zu betrachten.
Für alle, die jetzt gerade das Gefühl haben, Risiko ist gut, ne, Risiko aushalten können ist super, kein Risiko eingehen ist schlecht, das stimmt nicht. Also es ist nicht per se gesagt, je nachdem, ob man viel Risiko aushalten kann oder nicht, das ist besser oder schlechter. Warum nicht, Ingo?
Weil es nicht gut oder schlecht ist. Jeder ist gut so, wie er erstmal ist an der Stelle. Jemand, der sehr risikoarm anlegt, ja, kann Vorteile haben. Jemand, der sehr risikoreich anlegt, kann Vorteile haben. Das Wichtige ist, dass es nicht unterbewusst in einem schlummert, ja, und man vielleicht einen Wunsch hat, risikoreicher anzulegen, aber ich kann nicht, oder zu risikoreich anzulegen, obwohl man eigentlich risikoärmer ist. Wichtig ist, sich bewusst zu sein, was sind eigentlich die eigenen Ressourcen da an der Stelle, und nicht aus Versehen komplett falsch anzulegen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte eine Kundin, ich weiß gar nicht, ob sie den Podcast auch hört, aber egal. Wir sagen ja keinen Namen. Die kam zu mir ins Erstgespräch, hatte 400.000 Euro, war so Ende 50 und wollte, dass ich das mit ihr neu strukturiere. Und dann meinte sie, ja, ich komme dann in 2 Monaten wieder, ich bin noch im Urlaub. Kam sie wieder aus dem Urlaub und hat gesagt, ich habe alles verkauft. Ich wollte einfach, dass dieser Trump mir in meinem Urlaub nicht auf die Nüsse geht. War eine total doofe Idee, oder?
Ich so, naja. So, was wir gelernt haben, ETFs halten, ist schon wichtig, ja. Das heißt, sie hatte aus einem Impuls von, ich möchte mir meinen Urlaub nicht versauen lassen, indem ich dann irgendwie sehe, mein Depot ist total im Keller, hat sie lieber verkauft und gesagt, das Geld ist jetzt sozusagen sicher auf dem Tagesgeldkonto. Das war ihr Bedenke, oder?
Genau. Und rational war meine Antwort, war eine doofe Idee. Das nächste Gespräch war mit ihr die ausführliche Risikoprofilierung, wo wir genau diese verschiedenen Merkmale abgewogen haben. Und sie hatte ganz nebenbei nur MSCI World Emerging Markets. Ja, also so, wie man das überall immer hört und machen sollte, da kannst du nichts falsch machen. Da hat sie ihr komplettes Geld drin gehabt. Mhm. Ist ja gut gelaufen, sie war auch ein Plus. Ne? So, und als ich dann ihr Risikoprofil gesehen habe, sie hatte ein mittleres Risikoprofil, ja, wenn man so auf einer Skala von 1 bis 100, war sie in der Mitte, bei 50. Und als ich dann quasi mit ihr gezeigt habe, du bist hier in der Mitte und dein Depot ist ganz rechts außen in der roten Zone. Rote Zone heißt, es ist quasi in so Stressphasen vorprogrammiert, dass du innerlich Angst, Unruhe, was auch immer ja hast. Da habe ich gesagt, nichts natürlicher als das, was du verkauft hast. Ja, also das Nervenkostüm und die Emotionen, die da in dir abgehen müssen, das passt nicht zu dem, was du hattest. Mhm. Und darum geht's. Geldanlage ist nicht nur rational. Ja, es gibt viele tolle Verbraucherschützer da draußen, aber viele glauben auch an den Homo economicus, also an die Person, ja, häufig männlich, die glaubt, es gibt die optimale Anlagewelt und alle handeln rein rational. Das ist Quatsch. Mhm. Mindestens mal, wenn nicht sogar noch wichtiger, sind neben Kosten, wo wir auch schon bei ETFs gesprochen haben, die emotionalen Kosten. Also wie fühle ich mich? Ja, und die Risikobereitschaft sagt quasi, oder das Messen dieser Risikobereitschaft hilft dabei herauszufinden, wie viel Verlust kann ich ertragen, damit ich mal mit Gewinnen belohnt werde. Und darum geht's, Emotionen mit einzubeziehen. Das, was du beschrieben hast, Lena, Glaubenssätze mit einzubeziehen. Und dann diesen Tisch aufzumachen und sich bewusst zu machen, so bin ich. Meinetwegen, ich bin in der Mitte. Ja? Also ich nehme in der Mitte den Tischplatz ein als Risikobereitschaft. An der einen Ecke, wie in so einem Boxring, sitzt die Risikokapazität, die sagt, boah, wir brauchen aber Puffer. Ja, nicht so viel Risiko, bitte. Und auf der anderen, an der anderen Seite steht der Risikobedarf, der sagt, hey, aber wir haben nicht so viel Geld, wir müssen Risiko eingehen. Ja, so, die stehen sich komplett gegenüber, die Risikobereitschaft in der Mitte, die Anlagedauer sagt, ja, für einen gewissen Teil können wir mehr Risiko eingehen, für einen anderen Teil nicht. So, klingt erstmal alles super kompliziert, aber kann man mit einfachen Techniken, und die Grundlage ist so, wie man ist, die Risikobereitschaft, kann man das sehr gut und sehr bewusst zusammenführen. Und das Resultat dahinter ist, gerade wenn man beginnt oder vielleicht im höheren Alter, wo die Rentenphase näher ist, der Ruhestand näher ist, auch beginnen will mit größeren Summen, das lässt AnlegerInnen in solchen Phasen, wo sich die Welt verändert, ja, deutlich ruhiger schlafen. Die emotionalen Kosten sind deutlich niedriger. Und man hat nicht bei jeder Kleinigkeit, die da draußen gerade passiert oder auch größeren Sachen, das Gefühl, oh, jetzt muss ich handeln. Ja, so kann das nicht weitergehen. Die Welt ist jetzt anders als sonst. Nein, die Welt ist nicht anders als sonst, sondern die Projektionsfläche, ja, auf die sie trifft, die verändert was bei dir. Und wenn du das Gefühl hast, die Erinnerung an meine Mutter, an meinen toten Vater werden geringer, ich werde der Verantwortung nicht gerecht, ich bin kein guter Vater, weil ich meinen Kindern nicht so viel vererben kann, oder keine gute Mutter, ja, weil ich meinen Töchtern nicht so viel vererben kann. Das ist es, was wirklich passiert an der Stelle. Und das sollte mehr Berücksichtigung in euren Depots finden, in eurer Anlageentscheidung.
Um jetzt ganz konkret zu werden, würde ich vorschlagen, Ingo, wir alle, ich hatte dir gerade zuhört, wir machen den Test. Ich habe ihn ja schon mal gemacht, ich möchte ihn nochmal machen. Und
auch ganz spannend, der verändert sich ganz nebenbei nicht, ne? Das denkt man manchmal auch, dass man in gewissen Phasen, also wenn man mal eine Punktzahl von 50 hatte, dann kann man mal 55 oder 57 haben oder mal 43, das kann passieren. Ja, aber jemand wird nicht bei 30 oder bei 70 auf einmal dann.
Das überprüfe ich jetzt mal, Ingo, was du gerade gesagt hast. Aber gehen wir mal davon aus, dass es so ist, denn es ist ja ein Teil unserer Identität, wie du gesagt hast. Am Ende geht es aber nicht darum, einen Score zu haben, sondern wirklich zu verstehen, wie verhalte ich mich, wenn es passiert, wenn unser Depot mal richtig im Keller ist zum Beispiel. Kann ich dann noch schlafen? Verkaufe ich alles, wie in deinem Beispiel? Oder bin ich total cool und schlürf einfach den Milchshake weiter? Wir sprechen dann nächste Folge auf jeden Fall darüber, was wir damit machen jetzt mit dem Score. Also wie kann man dann weiter vorgehen? Also welche Strategie kann ich mir anschauen? Und dafür, Ingo, wirst du uns auch erklären, habe ich mir überlegt, was es für verschiedene ETFs überhaupt gibt. Also hört wieder rein. Danke dir, Ingo. Und bis nächsten Money Monday.
Bis dann. Ciao.
Ciao.